Dass Paul Schmidt die europäische Hymne als Einstieg für diesen Podcast ausgewählt hat, ist alles andere als ein Zufall. Der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik ist glühender Europäer und wirft nicht nur im Vorfeld der EU-Wahlen gerne einen Blick über den Tellerrand. Warum er alles, was nach Nationalismus riecht, ablehnt, warum die Emotion in der Kommunikation oft mehr zählt als Fakten und was es bringt, wenn Bankmanager gemeinsam mit Aktivisten von Fridays for Future den Abend verbringen, erzählt der Politikwissenschaftler in einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag. Mein Name ist Stefan Thaler, viel Spaß beim Anhören.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Man muss einfach gute Geschichten erzählen in der Kommunikation. Man muss persönliche Geschichten erzählen über sich selber, über persönliche Erfahrungen, weil die verfangen und die interessieren und die reißen mit und die sind emotional und die sind nicht so kopflastig, sondern sprechen das Bauchgefühl an. Ich glaube, mit guten Geschichten versteht man, dass Europa mehr ist als ein Markt, sondern Europa ist ein Projekt, das zusammenführt und nicht trennt. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende.
Sehr geehrter Herr Schmidt, was haben Sie gedacht und gefühlt, als klar war, dass Österreich der EU beitritt, beziehungsweise als dann die Wahlergebnisse 1994 festgestanden sind?
Also ich bin 1975 auf die Welt gekommen. Also für mich war das eine Premiere quasi. Und ich war kurz vor der Matura oder während der Matura. Und für mich war das eine riesige Horizonterweiterung. Mich haben internationale Themen, internationale Entwicklungen immer sehr interessiert. Und das hat sich dann, ich meine, man realisiert das natürlich in dem Moment nicht als Jugendlicher, welche Chancen sich da auftun und welche Möglichkeiten. Das kam dann schrittweise. Aber diese Entscheidung damals in dem Referendum und dann natürlich der Beitritt und die EU-Mitgliedschaft haben mein Leben genauso wie das Leben von 100.000 anderen Jugendlichen zu dieser Zeit total beeinflusst und in eine neue Richtung gelenkt, wo einfach Horizonte sich aufgetan und eröffnet haben.
Inzwischen bezeichnen Sie sich ja selbst als EU-Nerd quasi. Wie ist es dazu gekommen dann in weiterer Folge?
Ja, das kann man schon sagen, dass ich ein EU-Nerd bin. Ich bin da stark hineingewachsen eigentlich. Also ich habe mich immer wirklich für andere interessiert und andere Kulturen und andere Sichtweisen interessiert. So ein Tellerrandblick war mir immer wichtig. Meine Mutter war Deutschlehrerin und die wollte immer, dass ich viel lese. Und ich konnte natürlich nie das machen, was meine Mutter von mir wollte und habe dann immer auf Englisch gelesen, weil lesen wollte ich schon. Und ich bin dann nach der Matura nach Amerika gegangen, weil ich einfach ins Ausland wollte. Ich wollte ein bisschen mehr internationales Flair und habe dann dort an der Universität in New Hampshire relativ schnell gemerkt, dass ich riesig viel Geld für eine Ausbildung zahle, wo die Relation einfach nicht passt. Also wo ich von Kolleginnen und Kollegen aus Wien gehört habe, was die alles hier lernen an den Unis. Und ich mir gedacht habe, wozu mache ich das eigentlich? Ein Semester reicht, ich habe mir das Geld in Ferialjobs erarbeitet, aber jetzt mehr geht nicht. Und bin dann zurück nach Wien, habe in Wien zu studieren begonnen und habe alle Chancen genutzt, um ins europäische Ausland dann wieder zu gehen. War auf Erasmus in Spanien, habe dazu dann noch ein bilaterales Stipendium bekommen, 2 Jahre später, um eine Diplomarbeit in Spanien über ein spanisches Thema zu schreiben. All das hat mich einfach stark geprägt. Ja? Wobei eigentlich, also die DNA zu internationalem und Europa und zu diesem, mir war immer wichtig, ich habe immer alles, was irgendwie nationalistisch angehaucht war, alles, was nach Nationalismus gerochen hat, war für mich etwas, was ich stark abgelehnt habe, einfach auch aus meiner Familiengeschichte heraus, weil meine Großeltern vor dem Zweiten Weltkrieg, beides waren jüdischer Abstammung, flüchten mussten. Und dieses niemals wieder, also dieser Kampf gegen den Nationalismus und dieser Versuch, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten und diese Vielfalt Europas zusammenzubringen, das hat mich total geprägt und total gesteuert. Und letztlich hat es dazu geführt, dass ich einfach in meiner Ausbildung und in meinen Erfahrungen auch privaten Erfahrungen immer europäischer geworden bin. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann einmal jetzt hier sitze und seit vielen Jahren die Gesellschaft für Europapolitik leiten darf und einen irrsinnigen Spaß an der Arbeit habe, jeden Tag was Neues mache und es einfach nicht langweilig wird und ich einfach einen Lotto-Sechser gewonnen habe mit meinem Beruf hier, der eigentlich eine Berufung ist.
Paul Schmidt ist seit dem Jahr 2009 Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Davor war er für die Österreichische Nationalbank an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union in Brüssel tätig. Und noch ein bisschen früher war er im internationalen Bereich in der Österreichischen Nationalbank. Er hat in Wien, Spanien und in den USA Politikwissenschaft, Publizistik und internationale Beziehung studiert und eine Postgraduate-Ausbildung an der Diplomatischen Akademie in Wien absolviert. Sie waren ja gerade auf EU-Tour in den Bundesländern. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, also wir machen für die Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni eine Tour durch ganz Österreich. Wir gehen auf EU-Bundesländer-Tour. Was bedeutet das? Wir gehen in alle Bundesländer und halten dort eine Vielzahl von Workshops, vor allem in Berufsschulen. Das ist uns ganz wichtig, weil wir wissen, dass Berufsschülerinnen und Schüler einfach skeptischer, kritischer gegenüber Europa und gegenüber einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eingestellt sind. Das heißt, ein Bereich dieser Berufsschultour oder ein Bereich dieser Bundesländertour sind Workshops in Berufsschulen. Ein zweiter Bereich ist sind bundesländerspezifische EU-Umfragen, wo wir in jedem Bundesland die EU-Stimmung messen, um sie dann auch zu analysieren, zu interpretieren und zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Das heißt, wir messen die Temperatur, wie schaut es aus, wie ist das EU-Meinungsbild in den einzelnen Bundesländern, was sind die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten. Und was wir dann machen in Kooperation mit den ORF-Landesstudios, ist, dass wir auf der einen Seite die Daten öffentlichkeitswirksam medial präsentieren beim ORF, mit dem ORF und auf der anderen Seite zu Diskussionsveranstaltungen im ORF oder mit dem ORF in den Bundesländern einladen, wo die Jung- und Erstwählerinnen mit Schwerpunkt Schülerinnen und Schülern, Berufsschulen eingeladen werden, mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus den Bundesländern zu diskutieren. Also die Vorarlberger Kandidaten und Kandidatinnen sitzen dann im Vorarlberger ORF-Landesstudio mit 200 Berufsschülerinnen und Berufsschülern aus der Region, um dort über Europa zu diskutieren. Das wird dann noch gestreamt oder kommt in allen Medienkanälen des ORFs, gemeinsam mit diesem Stimmungsbarometer von uns, um einfach zu motivieren, dass mehr darüber nachgedacht wird, mehr über Europa gesprochen wird, in einer Medienlandschaft, die, wie wir wissen, auch bundesländerspezifisch sein kann, wo wir einfach versuchen, mit unseren Themen die Bevölkerung da stärker zu erreichen, besser zu erreichen und die Durchdringung einfach stärker zu schaffen, als wenn wir das ausschließlich auf österreichweiter Ebene machen. Das machen wir auch, aber wir wollen hier eintauchen in die unterschiedlichen Bundesländerrealitäten. Das ist uns wichtig.
In welchen Bundesländern ist die Stimmung besonders gut oder schlecht?
Interessanterweise, also es gibt auch bei der Frage der Wahlbeteiligung und auch beim EU-Meinungsbild ein Ost-West-Gefälle. Ja? Also die Wahlbeteiligung ist in Ostösterreich traditionell höher, gerade bei Europawahlen, als im Westen. Wir haben das ja auch gesehen, zum Beispiel 1994, was Sie es erwähnt haben, bei dem Referendum am 12. Juni 1994 über die EU-Mitgliedschaft Österreichs, über den Beitritt. Kärnten ist kritisch, niedrigste Wahlbeteiligung, sehr skeptischer Zugang zu europäischen Integrationsthemen. Oberösterreich, Wien, Niederösterreich, da ist das Interesse besonders hoch, die Wahlbereitschaft besonders hoch für den 9. Juni. Was alle Bundesländer gemeinsam haben, ist, dass es einen gefühlt niedrigen Informationsstand zur Rolle und zur Aufgabe des Europäischen Parlaments gibt. Auf der anderen Seite ist das Interesse an europäischen Entwicklungen hoch. Das hat natürlich mit den vielen Krisen zu tun, mit denen wir konfrontiert sind gleichzeitig. Die haben unterschiedliche Effekte. Auf der einen Seite emotionalisieren sie und führen zu einem stärkeren europäischen Bewusstsein, wenn man weiß, allein kann man diese Fragen nicht lösen. Auf der anderen Seite gibt es Gruppen in der Gesellschaft, die dann noch stärker verunsichert sind, die Welt, die aus den Fugen gerät, führt dazu, dass sich viele in ihr nationales oder bundesländerspezifisches Schneckenhaus zurückziehen wollen. Also da ist einem dann der bekannte Rahmen, der eigene Schrebergarten doch am liebsten. Da möchte man mit den vielen Themen, mit den vielen großen Problemen, die es da draußen gibt, gar nicht wirklich konfrontiert sein. Also es gibt sozusagen diese Teilung der Gesellschaft. Und dann gibt es unterschiedliche Themen, die in den Bundesländern unterschiedlich priorisiert werden. Es gibt Bundesländer, wo gerade eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik an erster Stelle steht. Und dann gibt es Bundesländer, wo soziale Fragen wichtiger sind, wo der Kampf gegen die Teuerung wichtiger ist als eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik. Das Klimathema, das früher sehr, sehr stark war, allein 2019 eine starke Klimawahl, ist ja jetzt eines von vielen Themen und ist in dieser Prioritätenliste hier zurückgefallen. Also es gibt Unterschiede, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den Bundesländern. Uns interessieren natürlich vor allem die Unterschiede. Und es gibt Bundesländer, die wesentlich skeptischer sind als andere. Und letztlich ist die öffentliche Meinung auch in den Bundesländern ein Spiegelbild der politischen Kommunikation.
Jetzt ist ja der Wissensstand in der allgemeinen Bevölkerung über die Europäische Union nicht unbedingt sehr, sehr ausgeprägt, wie man von Umfragen weiß. Wie sieht es denn da bei Jugendlichen aus? Sie haben Berufsschulgruppen angesprochen. Wie ist da das Wissen über die Europäische Union?
Ganz unterschiedlich. Hängt wirklich davon ab, wie engagiert die Lehrer sind. Hängt doch davon ab, in welcher Typ von Berufsschule hier besucht wird. Wo liegt die Berufsschule? Ist das im urbanen Bereich? Ist das im ländlichen Bereich? Welche Spezialisierung gibt es? Also es ist wirklich, da gibt es große Unterschiede. Grundsätzlich möchte ich sagen, ist das Interesse unserer Meinung nach nicht höher oder niedriger als im Rest der Bevölkerung. Allerdings gibt es eine neutralere Sichtweise, eine offenere Sichtweise. Man ist dann noch stark in einem Meinungsbildungsprozess. Und man versteht nicht wirklich, jetzt allgemein gesprochen, es gibt viele Stimmen und viele in unseren Debatten auch, die nicht wirklich verstehen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Warum soll ich da jetzt wählen gehen? Wie betrifft mich das im Alltag? Wie ist das mit den Zukunftsperspektiven? Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt? Was bedeutet das für meinen Bildungsweg? Ist das alles schlecht? Ist das alles gut? Also es gibt viel mehr Offenheit, einfach auch zu sagen, dass man bestimmte Sachen nicht versteht. Hingegen bei älteren Semestern ist es oft so, dass man nicht zugeben möchte, wenn man bestimmte Sachen nicht versteht. Aber unser Eindruck ist, dass natürlich die Themenlage sehr komplex ist, sehr vielfältig ist und dass die älteren Semester auch oft nicht verstehen. Sie sagen es nur nicht so offen. Also die Jugend nimmt sich da kein Blatt vor den Mund. Ja.
Das Interesse ist anscheinend vorhanden, das Wissen und die Hintergründe über Prozesse und Abläufe in der EU wahrscheinlich noch nicht so. Welche Maßnahmen kann man da sonst noch ergreifen außer Bundesländertouren? Welche Kanäle würden da zielführend sein, auch im Hinblick auf Social Media und Co.? Welche Aktivitäten könnte man da noch setzen?
Also es gibt ganz, ganz viele Aktivitäten, die man setzen kann. Unsere Ressourcen sind natürlich endenwollend, aber wir versuchen viel, viel zu kooperieren. Oft weiß man einfach nicht viel über ein Thema, man kann nicht über alles was wissen, aber wichtig ist, dass man Gefühl entwickelt, dass man Bauchgefühl entwickelt. Wir sind ja sehr kopflastig unterwegs bei unseren Debatten, aber oft im kritischen Bereich zählt die Emotion mehr als die Fakten und daher muss man auch emotional, glaube ich, stärker werden in der Kommunikation. Also was kann man machen? Ich sage mal, was wir so machen. Ja? Also wir machen Face-to-Face-Direktkommunikation. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Umfragen, um einfach zu zeigen, dann auch medial, wo stehen wir in der Stimmung und wie ist das Zusammenspiel zwischen politischer Kommunikation und der öffentlichen Meinung. Wir versuchen, das machen viele, viele andere auch, ich glaube, die APA macht ja auch da sehr viel, wir versuchen im Bereich des Fact-Checkings viel zu machen, einfach nur um Desinformation mit Fakten zu konfrontieren, da sind wir natürlich immer defensiv und die Frage ist, wie groß ist die Reichweite, aber gerade jetzt im EU-Wahlkampf schauen wir uns das ganz genau an, was die politischen Akteure von sich geben und probieren dann Sachen richtig zu stellen oder einfach zusätzlich Fakten zu liefern. Das machen wir über die unterschiedlichsten Social-Media-Kanäle. die unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Und machen wir mit vielen, vielen Kooperationspartnern. Wir versuchen, Transparenz hineinzubringen in die Abläufe, indem wir uns zum Beispiel nicht nur vor den Wahlen, sondern eigentlich über die ganze Legislaturperiode hinweg anschauen, wie stimmen eigentlich die österreichischen EU-Abgeordneten namentlich bei ausgewählten Abstimmungen im EU-Parlament ab. Und publizieren das dann. Und dann kann sich jeder ein Bild machen und jeder kann seinen Abgeordneten konfrontieren und sagen, okay, warum, erklärt es mir das, warum habt ihr so abgestimmt, was steckt da dahinter? Bitte argumentiert mir das und ordnet mir das ein. Also sowas machen wir zum Beispiel. Wir haben ganz, ganz viele Diskussionsveranstaltungen, die wir natürlich organisieren. Wir schreiben viele, viele Kommentare, wo wir einfach immer in der Übersetzungsarbeit sind und versuchen, Entwicklungen einzuordnen und zu erklären. Und wir schauen auch der Politik auf die Finger. Und wenn von der österreichischen Politik zu europäischen Entwicklungen Sachen gesagt werden, wo wir der Meinung sind, das entspricht jetzt nicht ganz der Wahrheit, dann versuchen wir das einfach ein bisschen zu ergänzen. Ja, das ist uns wichtig. Wir versuchen auch unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen. Also wenn es um Klimapolitik zum Beispiel geht, haben wir Retreats organisiert, also so Wochenendseminare, wo dann Gruppen, gesellschaftliche Gruppen zusammenkommen, die über das gleiche Thema reden, aus einer anderen Perspektive, aber eigentlich nie miteinander reden. Ja? Also dann haben wir die Banking-CEOs gemeinsam mit den Aktivisten von Friday for Future, die dann Abende miteinander verbringen und sich endlich austauschen können und eigentlich merken, sie wollen eigentlich das Gleiche. Die Frage ist nur, wie kommt man dort gemeinsam hin? Also dieses Verständnis füreinander, das ist uns wichtig. Und was wir auch machen, ist, wir haben ganz, ganz viele europäische Projekte mit Buchprojekten, mit europaweiten Debatten, mit europaweiten Policy Briefs, die wir formulieren. Übrigens, letzter Punkt, auch eine Sache, die sehr wenig in Österreich passiert und wo wir mit unserer Policy Brief Schiene versuchen, einen Beitrag zu leisten. Es gibt in der Wissenschaft auch in Österreich eine irrsinnige Expertise zu europäischen Themen. Die Wissenschaft möchte aber nicht immer mit der Politik anstreifen, weil ihnen die politische Debatte nicht wirklich in ihre wissenschaftliche Karriere passt. Und wir versuchen, diese wissenschaftliche Expertise mit der politischen Debatte zusammenzubringen und über die Policy Brief Schiene quasi inhaltliches Fleisch in die politische Debatte hineinzubringen. Auch das machen wir.
Sie haben auch Desinformation schon angesprochen. Welche Rolle spielt das Ihrer Meinung nach im aktuellen Wahlkampf beziehungsweise in künftigen auch durch möglicherweise KI-generierte Inhalte?
Ich glaube, Desinformation, der Kampf gegen Desinformation wird immer wichtiger. Ich glaube, es spielt eine ganz große Rolle. Immer dann, wenn, also es gibt unterschiedliche Ebenen von Desinformation natürlich. Es gibt jene, die von außen hineingetragen wird, eine Argumentationslinie, die von außen kommen, außerhalb der Europäischen Union, die dann von Akteuren weitergetragen werden und in die innenpolitische Debatte hineingetragen werden. Es gibt natürlich auch Desinformation, die im Inland produziert wird und dann auf Reisen geht. Es gibt bewusste, unbewusste Desinformation. Es gibt Halbwahrheiten, mit denen natürlich gerade in Wahlkämpfen gearbeitet wird. Und da ist immer die Frage, wie kann man da am besten dagegenhalten? Alleine geht das nicht. Daher mit vielen Kooperationspartnern der Versuch, themenspezifisch, fragenspezifisch hier mit Argumenten und Fakten einfach dem etwas entgegenzustellen. Gefährlich wird es natürlich, wenn Desinformationen auch von zum Beispiel auch von Nachrichtenagenturen übernommen werden. Also wir kennen das ein oder andere Beispiel, wo zum Beispiel Reuters oder andere auf eine Argumentationslinie aus russischer Seite, wo Argumentationslinien einfach übernommen wurden. Und die werden natürlich dann relativ schnell, weil gerade Nachrichtenagenturen, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, ein besonderes Vertrauen genießen, relativ schnell von traditionellen Medienhäusern übernommen, in dem Vertrauen, dass das alles korrekt ist. Und dann wird es schwierig, dann wird es natürlich ganz schwierig. Viele Medienhäuser, wo die Ressourcen immer knapper werden, tun sich natürlich auch schwer, dann dagegen zu halten und noch einmal einen Check, einen Recheck zu machen und dann noch einmal den Faktencheck durchzuführen.
Es wird immer wichtiger bei, je größer die Konflikte, je größer die Meinungsverschiedenheiten, je stärker die Polarisierung, desto größer die Gefahr von Desinformation. Auch eine ganz wichtige Rolle von öffentlichen von Ministerien und der öffentlichen Verwaltung hier, dem etwas entgegenzusetzen, aber vor allem auch von der Zivilgesellschaft. Je knapper Wahlen sind, desto heikler. Je näher wir zu Wahlen kommen, desto brisanter. Desinformation kann natürlich unterschiedliche Ziele verfolgen, wenn sie strategisch gesteuert ist. Kann versuchen, Wahlen zu entscheiden in die eine oder andere Richtung, kann aber versuchen, auch längerfristig Stimmungen in die eine oder andere Richtung zu befeuern und setzt oft auf Stimmungen auch auf, die es natürlich schon gibt und versucht dann einfach noch einmal da einen Turbo-Boost quasi hineinzubringen. Ich glaube, es sind Phänomene, die wir noch nicht ganz wirklich verstehen, gerade auch im Hinblick auf die Möglichkeiten im Social-Media-Bereich und was die künstliche Intelligenz betrifft. Da ist Europa bei der, ich meine, es ist immer Work in Progress, künstliche Intelligenz ist ja etwas, was sich gerade entwickelt. Da gibt es erste Regulierungsbeschlüsse, einfach um bestimmte Sachen nicht zuzulassen, da auch einen Schutzwall aufzubauen, ja. Im Datenschutzbereich, aber auch was den grundsätzlichen Schutz der Menschenrechte betrifft. Auf der anderen Seite, wo zieht man die Grenze? Wie weit, wie ist das mit der Meinungsfreiheit und Medienfreiheit? Es ist immer eine Gratwanderung, aber es ist eine ganz spannende Frage, wo die, glaube ich, auch, wir werden sehen, was im Hinblick auf den 9. Juni noch passiert, aber in vielen Bereichen kann es wahlentscheidend sein, allein bei den amerikanischen Wahlen, wenn das wirklich ganz knapp wird und wenn wirklich ein paar tausend Stimmen entscheiden, wer amerikanischer Präsident wird, kann natürlich jede Desinformation möglicherweise das Wahlergebnis so beeinflussen, dass es in die eine oder andere Richtung geht. Also heißer kann es, glaube ich, nicht werden.
Ja, mit seriöser Information geht man da zum Teil wahrscheinlich unter. Sie haben schon angesprochen, dass es eine durchaus emotionale Diskussion ist in Zeiten von mehreren Krisen, die da zusammentreffen. Inwiefern beeinflusst das den aktuellen Wahlkampf, nachdem ja 2019, wie Sie sagen, eher monothematisch war?
Also ich glaube, die Art der Kommunikation beeinflusst den Wahlkampf massiv. Bin ich jetzt eher jemand, der auf eine Zerstörung der Kommunikation und des Dialogs aus ist, oder versuche ich wirklich mit Fakten zu punkten? Und wenn diese unterschiedlichen Bereiche zusammenkommen, wirkt das oft sehr chaotisch und es ist schwierig anzuhören. Die Frage ist, wie man sich da durchsetzen kann. Das Zweite ist, bei einer Verrohung der Sprache und wenn der politische Diskurs immer exzessiver wird, dann sehen wir jetzt auch verheerende Beispiele, wo ein Diskurs, der aus dem Ruder läuft, zu physischer Gewalt führen kann. Also wir haben es in Deutschland gesehen, wir haben es jetzt gerade vor ein paar Tagen in der Slowakei gesehen. Also da müssen wirklich alle Akteure sich zusammenreißen und wirklich verstehen lernen, was Sprache auslösen kann in einer Situation, die sehr polarisiert ist und sehr auf Konfrontation ausgelegt ist. Da gibt es natürlich große Unterschiede zwischen auch den politischen, gesellschaftlichen Kulturen, was den politischen Diskurs betrifft. Und da spielt viel hinein. Wo steht die Gesellschaft in ihrer Entwicklung? Welche Traditionen und Kulturen gibt es hier in der politischen Auseinandersetzung? Aber ich meine, auch in Deutschland, wo das eigentlich sehr entwickelt und ausgeprägt ist, sehen wir ja, was da passieren kann, wie eine Verrohung von Sprache zu Gewalt, physischer Gewalt führen kann. Und da sind alle aufgerufen, sich zu mäßigen und wieder zu einem sachpolitischen Diskurs zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt, aber so wie das jetzt eskaliert, ist das in seiner Dramatik eigentlich untragbar.
Was wären die drei Wünsche, die Sie hätten, das Verhältnis Österreichs zur Europäischen Union betreffend?
Also mein erster Wunsch wäre, dass sich Österreich proaktiver einbringt und mit guten Ideen versucht, Europa weiterzuentwickeln, konstruktiv weiterzuentwickeln und besser zu machen. Ich glaube, wir sind zu sehr in der Kritik und in der Ablehnung. Besser wäre es doch, Entwicklungen selber konstruktiv zu beeinflussen. Das wäre mein erster Wunsch. Mein zweiter Wunsch wäre, dass die österreichische Politik auch stärker ihre europäische Verantwortung wahrnimmt und europäische Entscheidungen, bei der sie immer mit am Tisch sitzen, dann auch nach Österreich hineinträgt und sich dem Diskurs und der Diskussion offensiver stellt. Weil es bei uns eine breite Mitte der Gesellschaft gibt, die oft indifferent ist, neutral ist oder die wenig Meinung hat zu europäischen Entwicklungen. Und ich glaube, diese Mitte der Gesellschaft, die müsste einfach verstärkt angesprochen werden. Das würde ich mir wünschen von einer europapolitischen Verantwortung österreichischer Akteure. Und mein dritter Wunsch ist, dass man Europa nicht nur als politisches Projekt sieht, sondern einfach als viel mehr, weil es so vielfältig ist, so viel Kulturen und Unterschiede vereint, auch so viel Emotion in sich hat, dass man diese positive Emotion verstärkt vor den Vorhang holen müsste. Also allein, wenn man sich anschaut, wie viele 100.000 Jugendliche aus Österreich schon auf Erasmus irgendwo waren, die haben alle gute Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Man muss einfach gute Geschichten erzählen in der Kommunikation. Man muss persönliche Geschichten erzählen über sich selber, über persönliche Erfahrungen, weil die verfangen und die interessieren und die reißen mit und die sind emotional und die sind nicht so kopflastig, sondern sprechen das Bauchgefühl an. Ich glaube, mit guten Geschichten versteht man, dass Europa mehr ist als ein Markt, sondern Europa ist ein Projekt, das zusammenführt und nicht trennt. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende.
Herr Schmidt, besten Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Abstrakte Vorgänge auf europäischer Ebene zu übersetzen und der Öffentlichkeit zu vermitteln, ist keine leichte Aufgabe. Schon gar nicht in Zeiten von Desinformation und Polarisierung. Eine manchmal auch durchaus emotionale Aufklärungsarbeit von engagierten Menschen kann hier einiges bewegen. Denn aus demokratiepolitischer Sicht ist der Rückzug ins nationale Schneckenhaus bei einem Projekt, das das Verbindende vor das Trennende stellen will, der Lösung aktueller Krisen nicht gerade zuträglich. Das war die aktuelle Ausgabe von Nerds mit Auftrag. Bis bald und auf Wiederhören.